Hi und herzlich willkommen zum Schulpodcast mit Oske und Vollmar.
Ich bin Julia und das eben war Justus. Gemeinsam sprechen wir über Tipps und Tricks rund um die Schule und über Stories aus unserem Alltag. Dass es in Deutschland zurzeit einen massiven Lehrermangel gibt, ist längst kein Geheimnis mehr und auch beinahe täglich in den Medien ein Thema. Heute wollen wir mit Hilfe von Studienergebnissen aus Hessen mal einen Blick auf die Auswirkungen auf die Lehramtsstudenten werfen, die in dieser Zeit vermehrt einspringen. Die Lücke kann mittlerweile kaum ja noch gefüllt werden, deswegen werden immer mehr Studenten eingesetzt. Aber man muss sagen, dass die Studenten einfach eingesetzt werden, ohne adäquat vom Staat begleitet zu werden.
Ja, nicht nur das, sie sind ja nicht mehr zu Ende ausgebildet. Ihnen fehlt ja eigentlich der letzte Ausbildungsabschnitt, um überhaupt befähigt zu sein dazu, ne?
Genau, also als ich an meine...
Beziehungsweise häufig sind sie sogar noch im Bachelor, dann fehlen ihnen sogar zwei Ausbildungsabschnitte.
Ja, als ich an meine Stammschule, also an meine jetzige Stammschule kam, war es wirklich so, die Fachgruppe Französisch bestand nur aus Studenten.
Das ist krass. Also ja. Da war nicht eine Lehrkraft
mehr? Da war nicht mehr eine Lehrkraft. Die waren alle schwanger und weg.
Das dürfen die überhaupt nicht.
Na, was heißt, das dürfen die nicht? Die waren ja schwanger und weg und das waren die quasi die Vertretungslehrkräfte.
Ist jetzt eine gute Frage. Ich glaube tatsächlich ja, aber müsste man mal hart hinterfragen, dass die Noten geben dürfen, auch aufs Zeugnis. Ne? Das finde ich ganz schön krass.
Ja, wir kommen ja später noch auf verschiedene Bereiche, unter anderem auch auf Noten
auch
und Zeugnisse.
Zu leiten. Ich meine, die wissen ja überhaupt nichts von den Dingen, die sie eigentlich wissen müssten.
Es war auch jetzt nicht so, dass einer von denen quasi als Fachobfrau benannt war.
Naja, aber
sondern,
letzten Endes müssen sie trotzdem die Fachgruppe irgendwie wuppen.
Genau, sondern es war quasi einfach so, ihr seid die Einzigen, die noch übrig seid. Und ja, die Fachgruppe bestand dann quasi aus diesen beiden Studentinnen. Also nehmen wir mal die Ausgangssituation. Die Studenten übernehmen den Unterricht, oft weit vor dem Referendariat, wie du gesagt hast, manchmal sogar noch, wenn sie quasi im ersten Teil sind, also im Bachelor. Und was einst so eine begleitete Praxisphase war, ne, im Rahmen des Referendariats, wird jetzt eigentlich als Notfallversorgung für die Schule genutzt.
Das ist voll die Katastrophe, ehrlich. Also es ist ja nicht nur für die Studenten schlecht, es ist vor allem auch für die Kinder wirklich nicht gut. Also wenn ich mir überlege, was wir für einen Unterricht in den Praktika gemacht haben aus heutiger Sicht, oh Gott.
Furchtbar.
Das kannst du einfach nicht bringen.
Das kannst du eigentlich keinem zumuten. Und es ist eigentlich auf beiden Seiten, also das, was wir geschrieben haben, auch als Titel der Folge, Lückenfüller für das System. Ne, die Studenten quasi werden verheizt und die Schüler werden einfach geopfert.
Das
so
Ding
müsstest
ist, man
du
sieht
es ergänzen.
Man sieht es bei den Studenten immer schon an diesem Denken, Material ist Macht. Mhm. Die kommen mit einer Materialschlacht um die Ecke, alles ist selbst entwickelt. Unterm Strich ergibt kaum was davon Sinn und es ist alles oberflächlich. Aber also zumindest bei dem, was ich bisher gesehen habe.
Ja, oder
das gilt natürlich nie für alle. Aber ich finde es fahrlässig, ehrlich.
Ja, oder es sind halt gekaufte Sachen, aber das macht es halt nicht besser, weil
ich find,
nur weil
halt
du ein
was,
Werkzeug hast.
Es wäre halt was anderes, wenn sie Tandemlehrkräfte wären, ne? Also wenn gesagt wird, wir haben normalerweise eine Doppelsteckung, dafür haben wir nicht genug Leute, ihr werdet einer Lehrkraft an die Seite gestellt. Cool, total cool, kann man was lernen, läuft, ist okay, jemand anders hat die Verantwortung, aber so geht's halt nicht.
Ja, und dann müsste man auch sagen, wäre es auf jeden Fall auch so, dass dann die Qualität des Unterrichts auch gar nicht unbedingt schlechter würde, denn es ist quasi einer, also ne, so wie es in der Werkstatt ist, es gibt irgendwie den, der Ahnung hat, der Ausbilder, der Meister, keine ja. Ahnung, und dann gibt es halt irgendwie den Auszubildenden und dann kann auch ganz konkret können dann Projekte angegangen werden, aber so ist es auf jeden Fall schwierig. Justus, schätzt doch mal, wie viel Prozent der befragten Studenten aus dieser Studie, die ich da jetzt gleich nehmen werde als Grundlage, in der Schule als Nebenjob jobben.
Das ist die hessische Labora-Studie, ne?
Ja, genau.
Als Nebenjob, neben dem Studium, an der Schule jobben. Als Lehrkraft quasi.
Ja, genau.
Boah, ich hoffe, dass es nicht so viel ist. Ich sag jetzt mal jeder Dritte, 30%.
Okay. Wie viel denkst du, war es, als wir Studenten waren?
Vielleicht jeder Vierte? Ich weiß es wirklich
sogar
nicht.
Sogar noch weniger, hätte ich gesagt. Also da weiß ich keine Zahlen, aber jetzt ist es quasi so, über 50%. Und es
über 50% der Lehramtsstudenten sind während des Studiums an der Schule?
Ja, und bereits im ersten Studienjahr arbeiten rund ein Drittel in der Schule, ohne überhaupt ein Praktikum gemacht zu haben.
Im ersten Studiumsjahr?
Ja.
Wie viel? Ein Drittel?
Ein Drittel, ohne überhaupt jemals ein Praktikum gemacht zu haben.
Gut, es ist jetzt natürlich also, was ich daran immer schwierig finde, ist, jetzt müsste man natürlich weiter fragen, was arbeiten die an der Schule?
Ja, als Vertretungslehrkräfte.
Ja, aber also... Als Vertretung ist halt die Frage, was steckt unter dem Deckmantel, ne? Machen die eine Pausenaufsicht, machen die AG-Angebot, machen die Hausaufgabenbetreuung?
Das
sind alles Dinge, wo ich sagen würde, cool, kann man machen. Aber wenn die wirklich Unterricht halten, jo.
Aber für sowas wird doch nie, also niemand wird doch eingestellt für zum Beispiel 20 Stunden und dann hat der nur die Aufsicht. Weil, also ich meine, wir kommen noch in einer anderen Folge auf dieses teilbare und unteilbare Aufgaben. Aber das wäre ja so ein Fall, dass man sagen müsste, die übernehmen quasi, also wir haben ja zum Beispiel die Pflicht, so und so viele.
Als ich an der Grundschule war, gab es tatsächlich Leute, die extra nur für den Nachmittag gekommen sind. Aber ich weiß halt nicht, als was die angestellt waren, weißt du?
Also so FSJ-mäßig für.
Also ich finde, es gibt halt bestimmte Aufgaben, die kann man durchaus erledigen, selbst wenn man nur Schüler ist, würde ich sagen. Ne? Also eine Pausenaufsicht in der Grundschule oder mit den Kindern eine AG machen, wenn noch eine Lehrkraft im gleichen Raum ist oder so. Alles cool. Aber wirklich unterrichten, das ist hart fragwürdig.
Ja.
Ey, im ersten Jahr, ein Drittel. Du überleg mal, du gehst durch einen Klassenraum von 30 Kindern und 10 davon sind das.
Naja, und
einfach,
wenn
also, es. Ist natürlich nicht Kinder, ne? Aber bei einer Klasse, die kann man sich ja gut vorstellen. Von 30, 10, einfach ja. Ein Drittel, das ist wirklich viel.
Und wenn es dann vorangeschritten ist, dann sind es über, wie gesagt, über 50. Lass uns doch mal anfangen mit den, was du gerade gesagt hast. Welche Probleme sich auf der Fachebene ergeben und welche schulformspezifische Probleme?
Na, ich finde, auf Fachebene, da fehlt einfach fachdidaktisches Wissen, fachdidaktisches Können, Erfahrung. Es ist niemand im Raum, der einem eine Rückmeldung gibt. Man kennt die Konzepte nicht, man weiß es nicht besser, man wurde nicht angeleitet, man hat kein Feedback bekommen bisher. Woher soll man das denn wissen? Das heißt, also ganz ehrlich, du baust es auf Grundlage dessen, was du denkst, was richtig ist.
Und Biografie gestützt.
Was sollen die denn machen im ersten Semester? Die machen das dann so, wie sie in der Schule
gelernt haben. Ja, Biografie gestützt. So. Einfach das, was du damals erlebt hast, nur dass das halt schon etliche Jahre her ist.
Genau, und irgendwann machen sie es so, wie sie es im Pädagogikseminar gelernt haben, was auch, also zumindest für unsere universitäre Ausbildung gesprochen, so basic ist, dass man eigentlich nach hinten umfällt.
Ja, also insgesamt ist es so, dass 58% unterrichten in ihrer Studienrichtung und Schulform, alle anderen nicht. Bedeutet, alle anderen haben entweder andere Fächer oder eine andere Schulform als das, was sie quasi selber gerade einschlagen.
Das sind knapp 40%, also auch 4 von 10 Menschen. Das musst du dir mal überlegen.
Und über 30% unterrichten ein Studienfach, aber an einer anderen Schulform als ihrer eigenen Schulform.
Aber da würde ich noch sagen, das könnte halt sowas sein wie die Deutschlehrkraft, die aufs Gymnasium oder auf die Gesamtschule gehen wird und jetzt an der Grundschule Deutsch unterrichtet.
Ja, aber es könnte auch andersrum sein. Du machst Deutschlehrerin für die Grundschule und gehst ans Gymi und dann wirst du in Klasse 11 eingesetzt und die machen Abi.
Ja, okay, das ist.
Also,
ja.
Natürlich, andersrum funktioniert. Das Upgrade geht im
Downgrade
geht immer.
Ja, aber die
Frage,
ist halt, was steckt da drin? Ich würde tatsächlich sagen, auch so mit der Versorgungslücke an den Grundschulen, ich hoffe, es ist andersrum.
Ja.
Ich hoffe, es ist andersrum.
Okay, hoffen wir das erstmal. Dann der zweite Punkt. Die Studierenden übernehmen Aufgaben von vollwertigen Lehrkräften. Also über 90%, und damit haben wir das beantwortet von dem, was du vorhin gesagt hast, über 90% halten selbstständigen Unterricht.
Das ist eine Katastrophe.
Das heißt nichts mit, sie machen irgendwie die AG und füllen noch eine Lücke, indem sie die Hausaufgabenbetreuung haben.
Überleg dir mal ganz ehrlich, du schickst deine Tochter in die Grundschule. Und in Klasse 3 macht irgendein Student im zweiten Semester dann den Matheunterricht. Also ja, natürlich kann man jetzt sagen, ja, Mathe zweite Klasse kann ja wohl jeder. Ja, aber können ist nicht das gleiche wie unterrichten. Also wirklich nicht. Es ist, also.
Ja, es ist schwierig. 60%, das ist jetzt das, was dich auch auf jeden Fall auf die Palme bringen wird, entwickeln Unterrichtsmaterial.
Ja, ich habe gesagt, Material ist Macht, ne? Also alles selber machen und alles ohne tiefgehendes Verständnis.
Ja, oder halt irgendwelche dummen Bücher kaufen, einfach nur kaufen und machen, aber ohne, dass man genau weiß, wie die eingesetzt werden. Also weißt du, da kannst du auch sagen, da gehst du irgendwie in eine Fahrradwerkstatt und dann kommst du mit irgendeinem Schraubschlüssel und fummelst dann irgendwo an der Kette rum.
Passt ja gar nicht in die Schraube.
Ja, genau, und dachtest du so, ja gut, ganz grundlegend ist es Werkzeug. Ja, aber vielleicht einfach kein Fahrradwerkzeug, weißt du?
Ja, ich weiß schon, was du meinst.
Nur weil du das gefunden hast und das toll aussah und nur 15 Euro gekostet hat.
Heißt noch lange nicht, dass es auch gut funktioniert.
Ja, genau. Einfach falsches Werkzeug für quasi, nur um das mal bildlich zu machen. Und 1/4 bewertet tatsächlich Leistung und Stellzeugnis aus.
Das ist krass. Ich finde das krass. Ich habe dafür keine Worte, weil, also in meinen Augen persönlich, finde ich ehrlich gesagt, da hat das System total versagt. Das geht einfach nicht. Du kannst da nicht unausgebildete Menschen oder nur halb ausgebildete Menschen auf die nächste Generation loslassen, wenn es um Bildung geht. Wenn es um Betreuung geht, wie gesagt, sehe ich das anders. Aber doch nicht, wenn es um deren Ausbildung geht.
Ja, was wir jetzt auf jeden Fall dazu sagen müssen, das haben wir jetzt bisher total vernachlässigt. Die Studenten können erstmal ganz grundlegend nichts dafür.
Nein, die, natürlich nicht. Die nehmen den Job, der angeboten wird. Genau, also, ne?
Die nehmen den Job, der angeboten wird. Das ist einfach schon der Job in der Richtung, was sie später mal machen wollen. Die Sachen werden gut bezahlt.
Ja,
anstatt
aus ihrer Sicht ist es ja erstmal vermeintlich was Gutes. Genau. Sie sind in der Richtung unterwegs, ja, die sie eh später machen werden. Dass das eigentlich Quatsch ist, sie vielleicht noch nicht unbedingt wissen. Ne?
Nein, das erfährst du auch selber erst später. Und ja, die ganzen Probleme, die sich dadurch ergeben, kannst du ja auch gar nicht abschätzen, weil es dir einfach in dem Moment nicht klar ist. Den letzten Punkt, den ich eben vergessen habe, mehr als die Hälfte macht Aufsichten. Da hast du ja gesagt, ist grundlegend in Ordnung. Aber auch Förderunterricht. Das heißt, da, wo quasi die normale Lehrkraft schon an ihre Grenzen geraten ist, mit ihren quasi zur Verfügung stehenden Mitteln, egal ob es jetzt Zeit ist oder.
Bei einer 1:30 Betreuung, aber nichtsdestotrotz, die schon die meisten Probleme haben, bekommen auch noch wen hingestellt, der es nicht gelernt hat.
Ja, du hast mich jetzt ja unterbrochen. Also quasi da, wo die Lehrkraft an die Grenzen geraten ist und eigentlich sagen müsste, so und so könnte es jetzt weitergehen und so würde ich jetzt quasi ganz speziell den Schüler an dieser Stelle fördern, da kommt dann ein Student, der keinen Plan hat von gar nichts und soll das dann irgendwie retten. Also soll das irgendwie noch rausziehen.
Kann man eigentlich nur hoffen, dass die Lehrkraft Förderplan dann irgendwie Fördermaterial mit am Start hat.
Und Förderplan geschrieben hat. Ja.
Nur daneben sitzt, überprüft und nochmal Hilfestellung gibt.
Ja, also ich meine, wenn das jetzt alles unter dem Stichwort Verheizen kommt, können wir einfach nochmal die einzelnen Punkte so ein bisschen durchgehen. Also der frühe Einstieg bedeutet halt, dass Qualifikation definitiv noch fehlt. Denn du hast von deinem Studienabschnitt, wenn man da teilweise wirklich das erste Jahr erst ist, dann hast du wirklich ein Jahr lang erst an der Uni irgendwas über den Beruf gelernt, den du mal machen willst.
Und es fehlt absolut Praxiserfahrung. Und was halt dazu kommt, was eigentlich noch schlimmer ist, du bist zwar jetzt in der Praxis, aber du kriegst kein Feedback. Da sitzt ja keiner. Also
nee,
du machst einfach dein Zeug, ob das gut oder schlecht ist,
ja,
immer weiter.
Es geht quasi ins Leere und dieser ganze Professionalisierungsprozess kann gar nicht reifen, weil dir das Feedback fehlt, weil dir die Distanz fehlt, weil dir das Wissen fehlt, weil dir das Können fehlt, weil dir die Haltung fehlt. Ich könnte jetzt so viel aufzählen.
Also nicht umsonst hat man ja im REF 30 Unterrichts, also hier in Niedersachsen hatte ich 30 Unterrichtsbesuche, 10 in Pädagogik, 10 pro Fach. Da kam immer wieder eine Rückmeldung rein und parallel wurde man ja noch auf genau diese Sachen weiter ausgebildet, 1,5 Jahre lang, hart durch die Mühle gegangen. Und all das wegzulassen, für die Kinder Mist. Es ist auch für den Studenten Mist, der sich da vorne dann irgendwas aneignet und 1000-mal macht und dann reingeschliffen hat. Und dann geht er hinterher ins Referendariat und merkt erstmal, also du musst ja damit nicht nur klarkommen im Sinne von umlernen, du musst auch damit klarkommen zu wissen, ich habe hier 4-5 Jahre lang mehrere Generationen vor die Wand geboxt, weil ich es einfach nicht besser wusste.
Ja, genau, damit hast du eigentlich den zweiten Punkt dann auch schon gesagt. Es ist mangelhafte Begleitung und es fehlt einfach an Reflexion, die fachgestützt ist, die pädagogikgestützt ist und die professionell ist. Und
also ehrlicherweise, als Elternteil würde ich die Wände hochlaufen, wenn ich mitbekomme, dass der Unterricht scheiße läuft, weil er von einem Studenten gehalten wird.
Ja, und im Unterschied zu einem regulären Praktikum oder zum Referendariat wird halt an dieser Stelle einfach so getan, als wenn der Student schon alles könnte und alles wüsste und einfach quasi da reingeworfen. Ich meine, überleg mal, was wir für einen Welpenschutz im REF hatten. Es war immer noch jemand, der die Hand drüber hatte. Es war immer jemand, den du fragen konntest. Du hast jede einzelne Unterrichtsphase durchgekaut. Du hast die rechtlichen Fragen durchgekaut. Das ist ja auch so eine Sache. Zum Beispiel,
das alles ja schon in der Vorbereitungswoche, bevor wir überhaupt einmal eine Klasse gesehen haben.
Also das heißt, dieses ganze Ding zur Aufsichtspflicht, wo wir auch eine Folge haben, das ist die meistgeklickteste Folge. Und da muss man sich am Ende nicht fragen, warum ist das die meistgeklickteste Folge? Jeder hat es schon mal gehört, aber man hat ja keine Ahnung. Und dann geht man vielleicht an die Schule und denkt sich so, oh, stimmt, das mit der Aufsicht. Also die werden da auch komplett alleine gelassen. Und denen wird einfach so ungefähr hingeworfen, ja, du, so hier sitzt deine Klasse und dann geht es einfach los.
Wie ist das Kompetenzausstrahlen bei völliger Ahnungslosigkeit?
Ja, beziehungsweise ich glaube, in dem Moment ist gar nicht so wirklich den Studierenden klar, dass sie da jetzt so eine große Lücke haben, weil
ich glaube, das merken die erst, wenn sie im REF ankommen.
Na, oder wenn es halt einfach wenn es irgendwo aneckt, ne? und dass dann plötzlich, dass man sich dann plötzlich hinterfragt und sich so denkt, okay, die Parallelklasse, da war das jetzt so und so und hier so und so, verdammt.
Ja, klar, das
geht. So, und dann kommst du vielleicht ins Gespräch. So wie ich das zum Beispiel in der Corona-Zeit hatte, muss ich sagen, das wäre ein Modell für mich, wo ich sage, das lief richtig gut. Da war da war ich an einer Schule Vertretungslehrkraft und am Anfang wusste ich das gar nicht, dass das so laufen würde, aber das war quasi eine Lehrkraft, die im Rahmen von Corona zu Hause bleiben musste oder wollte, keine Ahnung. Und ich war quasi in der Schule und sie war zu Hause. Klar, ich war schon ausgebildete Lehrkraft. Ich hätte das nicht gebraucht, den Support. Aber es war quasi so, wir haben uns immer zusammengesetzt und haben den Unterricht geplant und vorbereitet. Und ich habe dann in der Schule das durchgeführt. Und dann habe ich auch Klassenarbeit schreiben lassen und habe ihr das dann gebracht oder sie hat das abgeholt oder so, als dann keiner mehr in der Schule war. Also sprich, das, was in Präsenz war, das habe ich gemacht. Und aber alles andere, dieser ganze Rahmen, natürlich haben die zwei Leute dann in dem Moment bezahlt. Aber so eine Geschichte, weißt du, bevor eine Lehrkraft ganz ausfällt oder im Beschäftigungsverbot, so wie ich das ja auch hatte. Klar, im Beschäftigungsverbot kannst du nicht sagen, so, du arbeitest jetzt mit einem Studenten zusammen. Aber jemand, der vielleicht irgendwo an der Grenze ist, wo du als Schulleitung das Gefühl hast, der wird bald ausbrennen, dass du dann da eine Exit-Möglichkeit gibst und sagst, okay, dann, keine Ahnung, dann ist jetzt ein Monat Auszeit, wie auch immer. Ich weiß, das ist schwierig, das kann man nicht einfach so gestalten. Aber wenn dann ein Student da wäre, der dann vor Ort das durchführt, was die Lehrkraft erstmal grundlegend geplant, konzipiert hat, eine vernünftige Klassenarbeit, die darauf aufbaut, die Lehrkraft gibt die Note und der Student führt nur durch oder führt irgendwie 2 von 3 Terminen durch, weil die Lehrkraft an einem Termin irgendwo abgeordnet ist. Das wären alles Sachen, da sage ich, das ginge.
Ja, aber das hört sich jetzt bei dir auch so einfach an, führt nur durch. Also Durchführung ist nicht ohne, ne?
Ich weiß, man aber das wäre wenigstens.
Nicht, ja, aber du darfst auch nicht vergessen, das heißt letzten Endes im Umkehrschluss auch, dass wieder du alleine vor Ort bist. Niemand guckt, was du machst, wie du es machst, gibt dir Feedback darauf. Niemand schaut, dass es dir dabei gut geht. Du wirst einfach reingeschmissen, mit Material dann unterm Arm. Und jemand sagt, mach mal.
Ja, das meinte ich vorhin, die Studenten tragen keine Schuld, aber sie sind die Leidtragenden, ne?
Ja, aber ich sag ja, das macht die Situation nicht besser, wenn du da doppelt gesteckt bist. Ja. Ganz abgesehen davon, dass der Grund, dass Studenten da rumlaufen, der ist, dass das Land billige Arbeitskräfte haben will, weil es gerade keine hat oder keine bezahlen will, weiß ich nicht.
Irgendwelche braucht, ja auch.
Genau, aber warum sollten die doppelt stecken, weißt du, wie ich meine?
Ich weiß.
In einer idealen Welt würde das ganz, also in meiner idealen Welt, finde ich, gäbe es von Anfang an ein Begleitungssystem. Und Studenten wären nach, sagen wir mal, nach 2 Semestern, vielleicht 3 Semestern an der Uni, direkt in der Schule eingebunden im Rahmen eines dualen Studiums und würden nach mehr Verantwortung bekommen. Ne? Sowas wie mit einer AG-Leitung starten oder so. Und nach kommt da was dazu und dann ist man an der Seite von der Lehrkraft und dann ist man später an der Seite von einem Referendar oder so und supportet da, ne? Und wird so nach und nach da reingegeben, so dass es einfach immer mehr wird und im Referendariat hat man schon mal ein bisschen Erfahrung gesammelt, ohne kaputt zu gehen daran.
Seite an Seite.
Nee, aber jetzt mal solid. Jetzt mal ernsthaft. Also ich finde tatsächlich, dass die Praxisphasen zu spät kommen. Es gibt ja offensichtlich auch den Wunsch nach Praxisphasen. Das kam im Studium 1 Million Mal als Feedback. Und man sieht es ja auch daran, dass die freiwillig an die Schule gehen. Also irgendwie, der Wunsch besteht ja, dahin zu gehen. Aber da muss man doch sagen, gebt den Leuten ein angemessenes Gehalt, ohne gleich zu sagen, hier, Kohle, Kohle, Kohle. Und begleitet sie entsprechend, sodass sie auch wirklich was daraus mitnehmen. Wirklich was lernen und was Sinnvolles machen. Und nicht einfach nur da irgendwie arbeiten. Und am Ende ist es Murks für die Kinder und Murks für den, der gearbeitet hat.
Ja, dann, bevor wir zum Abschluss kommen, was denkst du, wenn man sagen würde, okay, man stellt 2 Studenten ein. Also, weil sie nicht ausgebildet sind, sollen sie einfach dann zu zweit sein.
Was ändert das? 2 mal 0 ist immer noch 0. Also ja. Das ist jetzt hart, das hört sich jetzt voll böse an. Ne? Aber wenn ich keinen Plan habe und ich habe zu zweit keinen Plan, toll, dann können wir mich absprechen, aber dann haben wir 2 mal keinen Plan. Das bringt überhaupt nichts.
Ja, das also, denke ich auch.
Wenn du mich fragen würdest nach einem idealen System, dann würde ich sagen,
nicht ideales System, sondern jetzt eine Notlösung.
Naja, eine kurzfristige Notlösung gibt es meiner Meinung nach nicht. Also, eine eierlegende Vollmilchsau, wie soll das aussehen? Wenn du eine sinnvolle, gut funktionierende Lösung haben willst, musst du halt Geld in die Hand nehmen. Das ist doch immer so. Und wenn du eine schnelle, gut funktionierende Lösung haben willst, ist es teuer. Es ist quasi dieses Dreieck, weißt du? Funktioniert gut, schnell und kostet. Klar, du kannst auch eine schnelle, günstige Lösung nehmen, die funktioniert dann aber nicht gut. Oder du nimmst eine schnelle und gut funktionierende Lösung, aber die ist dann halt nicht günstig.
Ne? Kennst du das Lied von Kontra K?
Welches jetzt?
Irgendeins, da sagt er, wir leben auf Kredit.
Nee, kenne ich nicht.
Und da denke ich mir die ganze Zeit so, das ist mir immer wieder bei dieser Folge eingefallen. Also,
es ist der Kredit, der Bildungsnacken der ganzen Bundesrepublik, ne?
Der ganzen Bundesrepublik und auch so ein bisschen einfach auch das Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein der Lehramtsstudenten, die
wird
überhaupt...
Wird schon irgendwie klappen, ne?
Ja, genau, und sich dann zu denken...
Das ist in der Politik aber genauso. Wird schon irgendwie klappen.
Ja, und die einfach dann so ein bisschen zu, ja, also ich meine, Burnout ist irgendwie das größte Risiko unter den Lehrämtlern oder unter Lehrkräften. Und sich dann einfach zu sagen, jetzt stellen wir jemanden hin, der nicht ausgebildet ist und der auch keine Ahnung hat, was er macht und wie er das machen soll und rechtlich auch nicht weiß, naja gut, dann, das wird schon, also weißt du, die wenigen, die wir überhaupt noch haben, die nachkommen könnten, davon werden dann auch noch ein paar genommen und die werden schon gebrochen, bevor sie überhaupt jemals sozusagen auf dem Weg wären.
Oder halt auf den falschen Weg gebracht, weil sie falsche Dinge sich reinpulvern.
Ne? Ja, oder die halt denken, ich krieg's nicht hin, ich bin unfähig.
Und dann am besten im Umkehrschluss, ich habe keine Ahnung, wie die Schulstatistik funktioniert, die Versorgungsstatistik, aber am besten durch die Studenten sagt man noch, wir sind voll versorgt, also eine Planstelle für eine Lehrkraft machen wir jetzt nicht auf.
Ja, ich meine, es gibt ja für Vertretungslehrkräfte, nee, für Quereinsteiger gibt es ja hier berufsbegleitende Qualifikationen. Ich weiß nicht, wie gut die sind und wie umfangreich das ist. Man könnte sowas halt als Exitplan noch überlegen. Das heißt, wenn ein...
Also in irgendeiner Weise muss es auf jeden
so
Fall begleitet werden.
So Crashkursmäßig noch und irgendwie eine Lehrkraft, die dann in der Schule da hin und her hopst von Unterricht zu Unterricht.
Jetzt mal ganz ehrlich, zu sagen, ohne Grundausbildung an der Uni gehst du da einfach rein. Ja, den ganzen Kram mal weggewischt, der so Fachwissenschaften war, wo man wirklich sagt, vieles davon war nicht unbedingt nötig, außer du gehst wirklich dann irgendwo in die Oberstufe. Ne? Aber der pädagogische Teil, vieles von dem pädagogischen Teil, fehlt. Dann die ganze Ausbildung im REF, fehlt. Und du schickst die Leute da rein. Wer soll denn das begleiten? Also weißt du, es fehlt einfach zu viel. Das kann man nicht begleiten. Sonst könnte man ja auch sagen, wenn man das begleiten kann, hey, die Leute können einfach direkt ins REF gehen, wir streichen das Studium. Weißt du, wie ich meine? Aber es funktioniert einfach nicht. Von vorne bis hinten nicht.
Ja, ein Punkt wäre halt höchstens noch, dass der Beruf so attraktiv gemacht wird, dass die fertigen Lehrkräfte, die wir haben, zurückkommen. Denn es sind ja einige, die das System verlassen oder aber bleiben. Und das
meinst
ist
zum
dann,
Beispiel aus Pension oder...
Genau, ja. Und dass es dann nur ganz, ganz an einzelnen Stellen Studenten geben muss. Und die brauchen dann keinen eigenverantwortlichen Unterricht mit Notengebung und Zeugnisschreiben.
Ja, die gehen dann in den betreuten Unterricht bei einer anderen Lehrkraft.
Genau,
ja.
Und gleichen da was aus.
Aber da sind wir wieder bei so einem Buddy-System, was ich vorhin gesagt habe, ne? Mit nach und nach mehr Verantwortung übernehmen. Ist halt, da sind wir wieder bei dem, ne? Dann ist es teuer. Dann funktioniert es gut, ist aber teuer. Und funktioniert auch schnell.
Ja,
aber
wähle zwei, ne?
Ja, ja, genau. Too much money. Klar wäre das sinnvoll. Und auf der anderen Seite muss man noch sagen, wie willst du den Beruf wieder attraktiver machen? Da müsstest du an so vielen Faktoren schrauben. Die ganze Orga müsste runtergedrückt werden. Und dass Lehrkräfte wirklich nur unterrichten. Wir müssten mal vielleicht über ein Gehalt sprechen. Wir müssten mal darüber sprechen, wo zusätzliches Personal an die Schulen kommt. Warum haben wir niemanden, der sich um digitale Infrastruktur kümmert? Und so weiter und so weiter. Also das sind so viele Sachen. Da können wir ein ganz neues Fass aufmachen. Können wir eine zweite Folge für aufnehmen.
Nicht nur
eine
zweite.
Naja, aber unterm Strich muss man wirklich sagen, ich kann den Gedanken verstehen, als Lehrämtler auch relativ früh schon an die Schule zu gehen. Aber man sollte sich immer fragen, bin ich wirklich adäquat fachlich ausgebildet, um die Menschen, die da vor mir sitzen, jetzt schon vernünftig ausbilden zu können. Und ich glaube, ehrlich gesagt, das ist halt immer so die Sache, ne? So diese Naivität, die man dann hat. Kennst du den Spruch, je mehr du weißt, desto mehr weißt du, dass du nichts weißt?
Ich glaube, den hatten wir sogar schon mal im Podcast, auch bei so einem...
Naja, aber das ist es ja genau, weißt du? Du hast keinen Plan, also denkst du auch nicht, dass du... Also dann denkst du, klar kann ich das. Und je weiter du voranschreitest, desto mehr merkst du im Rückspiegel, ich wusste überhaupt nichts.
Bewusste Inkompetenz.
So, und es ist schwierig. Sicherlich ist es immer noch besser, dieses Loch zu stopfen mit Studenten, wenn man es mal bildlich und böse spricht, als dass da ein klaffendes Loch ist und das Wasserglas einfach ausläuft. Aber nichtsdestotrotz ist es keine dichte Verbindung, weißt du? Es wird weiter Wasser rauslaufen. Und man sollte sich einfach, anstatt dass man sagt, hey, wir haben 90% des Wassers gerettet, sollte man sich lieber überlegen, wie schaffen wir es wieder 100% des Wassers zu retten. Vielleicht hilft diese Metapher, aber ich finde das System, so wie es da gerade läuft, überhaupt nicht gut.
um jetzt im Entweder-Oder kein neues Fass aufzumachen, sondern quasi einfach nur mal eine ganz kurze, quicke Entscheidung. Was ist ein quick für ein Wort? Egal. Quickse. Eine schnelle Entscheidung. Setzt du lieber Belohnung oder Bestrafung ein?
Boah. Eine ganz schnelle Entscheidung. Also wenn du mich so fragst, immer lieber Belohnung, mag ich lieber, funktioniert auch besser, Anreize laufen immer besser. Zumal man sagen muss, wenn du den Anreiz auslobst und sie versemmeln sich das dann selbst, dann setzt eher eine Reflexion ein, als wenn du jemanden dafür bestrafst. Bestrafungen machen eher, stoßen auf Gegenwehr, ne? Auf Ablehnung, auf ja vielleicht auch so ein bisschen Unmut und Hass. Wenn du aber, also nehmen wir mal das Beispiel, so pass auf.
Also kurz, ne? Quick, habe ich ja gesagt.
Ja, nehmen wir mal das Beispiel, wir sind im Unterricht, so. Und dann sagst du den Kindern, pass auf, wenn wir gut durchkommen, machen wir heute 5 Minuten eher Schluss. Du wirst sehen, der Unterricht läuft relativ gut. Und wenn er es nicht tut und du sagst den Kindern, hey, ich habe es vorher gesagt, es hat nicht funktioniert, ihr habt die Chance nächstes Mal wieder, dann setzt bei denen ein Denken ein. Ne? Und sie fangen an, sich auch gegenseitig zu regulieren und arbeiten gut und so weiter. Wenn du aber sagst, hört mal zu, ihr habt heute echt nicht gut gearbeitet, wir machen jetzt 5 Minuten länger, dann wirst du richtig Gegenwind kriegen. Und das ist einfach eine grundlegend andere Art von Motivation. Ich bin definitiv Typ Belohnung. Wie ist bei dir?
Würde ich mich absolut anschließen. Und ich finde auch dieses, was du sagst mit den Emotionen, die ausgelöst werden, das eine geht halt für alle in eine negative Richtung, weil es so, wie du sagst, es ist Wut, Verzweiflung, Hass.
Und auch das Gefühl von ausgeliefert sein, auch, ne? Man kann
dir,
nichts machen.
Ja, aber auch bei dir ist ja so ein bisschen so, dass du das Gefühl hast, es geht jetzt gerade in eine negative Richtung. Und das andere wäre dann so ein gemeinsames Freuen, gemeinsames Ziel und irgendwie einfach positive Emotionen. Und ich finde es auch einfach, also einfacher, besser, effizienter.
Das geht halt nicht in jeder Situation, ne?
Zumal ich sagen muss, bei Bestrafung ist immer die Frage so, was ist die Strafe? Und oft bin ich dann auch so aus der Situation heraus, falls irgendwas ist, was man noch nie hatte und was einfach so völlig Murks ist, wo du dir so denkst, dann sagst du sowas wie, das muss jetzt aufhören, sonst, und dann stehst du da und denkst du so, und was sagst du dann? Also, ne, was kommt dann?
Ich sage dann tatsächlich, ich habe jetzt gerade noch nichts dazu. Aber ich lasse mir was einfallen.
Echt?
Ja.
Ich mache anders. Ich sage dann immer, sonst weißt du genau, in welche Richtung es nachher gehen wird. Und dann denke ich mir so, ja, mal gucken, welche Richtung es... Nein, also ne, nicht so im Sinne einer Drohung, sondern im Sinne von...
Also tatsächlich habe ich das so noch nicht gehabt, dass ich irgendwie so eine halbe Drohung, so eine Drohung ausspreche.
Sowas Offenes.
Sonst, sondern wenn eine Bestrafung kommt, dann kommt es immer bei mir, weil was passiert ist. Ne? Ich sage nie zu jemandem, setz dich jetzt hin sonst oder sowas, weißt du, so, sondern setz dich hin, jetzt.
Nein, das wäre ja eine...
Naja, aber das ist ja so diese Richtung, die du gesagt hast, ne, sicherlich nicht fürs Hinsetzen, ist mir schon klar. Aber tatsächlich, wenn ich in solche Situationen komme und mir fällt gerade nichts ein, dann sage ich das auch, ne, so Essirsing und sage, boah, also dazu fällt mir jetzt gerade ernsthaft nichts ein, aber gib mir Zeit, glaub mir, mir fällt was ein.
Nee, ich meine auch eher so, wenn die zum Beispiel bei der Gruppenarbeit einfach nicht aufhören, zum Beispiel rumzududeln, und du dann sowas sagst wie, ihr wisst genau, ne, das wird Auswirkungen auf eure Note zum Beispiel haben,
ja.
Ohne dass du konkret sagst, es gibt jetzt da einen Punkt Abzug oder da mache ich das jetzt
ja,
so und so.
Ja, das ist halt der Punkt tatsächlich, wo ich eher sagen würde, so eure Gruppe, aus vor die Tür, wir führen ein Gespräch. Ich bin in einer Minute da, überlegt euch schon mal, was ihr mir sagen wollt.
Ja.
Und dann setzt ja auch ein Denkprozess ein, ne, so, okay, wir müssen ein Gespräch führen, der will was von uns hören.
Ja, ja, genau.
Was haben wir gemacht, ne?
Ja.
Also ich glaube, da gibt's sinnvollere Arten und Weisen, als zu bestrafen. Wenn wir schon bei Strafen sind, und das machen wir mal ganz kurz, Bestrafungen sollten immer im Zusammenhang mit dem stehen, was schiefgegangen ist. Ne? Also nehmen wir mal Beispiel, was vielleicht häufiger passiert. Klasse wird völlig verdreckt. Putzkräfte sagen, nö, machen wir nicht. Auch vollkommen richtig, würde ich auch sagen. Lasst es bitte bleiben. Ergo, ihr räumt die Klasse selber auf. Stopp. Nicht ihr räumt die Klasse auf, sondern ihr räumt die Klasse auf und putzt die Klasse. Ne? Im Umkehrschluss, wenn ihr eure Klasse vernünftig sauber haltet, wird sie für euch sauber gemacht. Im Sinne von gewischt. Aber das ist eine Hand-in-Hand-Geschichte. Ne? Also so Sachen, die wirklich unmittelbar mit der Sache etwas zu tun haben.
Finde ich gut. Und mache ich auch immer so. Deswegen halt dieses, dass ich manchmal offen lasse. Andererseits darf es nicht in Maßnahmenkatalog ausarten.
Nein,
das finde ich
Fall.
Halt immer ganz. Das finde ich
halt
immer
nicht,
ganz wichtig.
Wenn das, dann das.
Ja,
ne,
genau,
sondern
genau.
Es ist
das
eher
meine
so,
ich.
Ich mache es relativ spontan tatsächlich.
Ja. Ich meine, nach einer Zeit hat man natürlich auch Sachen im Petto, ne? Sowas wie, Klasse wird verschmutzt, dann drückst du einen Handfeger in die Dings. Schneebälle geworfen, dann drückst du mal einen hier Schneeschieber in die. Also das sind ja so Sachen, die sich einfach aus dem Kontext dann ganz einfach ergeben.
Geil ist auch Kaugummi auf die Tatanbahn geklebt.
Oh nein.
Mein lieber Freund, wir haben eine Aschebahn, ne? Aber ich habe das mal von einer anderen Schule gehört. Kaugummi auf die Tatanbahn geklebt, mein lieber Freund, wir machen mal zusammen hier bisschen Stadionwartung und dann durften die Unkraut rupfen, Grube musste umgehakt werden und so weiter. Also das war dann Nachmittagsgeschichte.
Ja, das Letzte, was ich da an der Stelle einwerfen will, ist, wenn man sowas ausspricht, muss einem halt klar sein, dass man selber auch antanzt, ne? Also für
Naja, beziehungsweise du kannst es ja auch mit Hausmeistern absprechen, sowas ist schon
oder
möglich.
Oder so.
Aber definitiv unbedingt auch immer mit Eltern Rücksprache halten, ne? Also nicht im Sinne von, dürfen wir das? Das ist gar keine Frage, ist eine Erziehungsmaßnahme an der Stelle. Aber dass die Eltern einen Termin bekommen, an dem dann klar ist, dann ist das Kind da und nicht die Kinder sind dann irgendwo anders oder so.
Ja, genau. Kannst du nicht einfach einbehalten.
Ja.
Dir hat diese Folge gefallen? Dann lass uns ein Like da und teile sie mit deinen Freunden. Und wenn du auch in Zukunft keine weiteren Folgen verpassen willst, dann freuen wir uns über dein Abo.
Anfangs galt er als zu klein, als zu schmächtig, aber er wurde trotzdem größer als die meisten. Kevin Keegan, Mighty Mouse, verließ als englischer Weltstar die Insel. Ein Tabubruch. Er ging zum HSV, wurde deutscher Meister, zweimal Europas Fußballer des Jahres und sogar Popstar, weil er nie nur mitspielen wollte. Er wollte dazugehören, aber er wollte vor allem gewinnen. Er wollte immer alles. Warum ihn genau das zur Legende machte und warum ihm am Ende doch ein Moment in seiner Karriere fehlte, hört ihr in der neuesten Folge der 100 Fußballlegenden. Kevin Keegan, Mighty Mouse. Überall, wo es Podcasts gibt.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.